Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 42. Folge von Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sprechen heute über 5 Serien, auf die alle das Label Genre zutrifft. Geschichten also, die mehr oder weniger nach den Regeln von Krimi, Thriller, Grusel, Horror, Science Fiction etc. ablaufen. Und das kann man ja bekanntlich gut und originell bedienen oder am klischeehaften und noch an vielen anderen Dingen scheitern, ja? Ihr habt richtig gehört, nur 5 Themen heute. Wir werden ab sofort wieder etwas kürzer als die zuletzt 1,5 bis 1¾ Stunden, sind aber dafür öfter für euch da, nämlich jeden zweiten Freitag, also alle 14 Tage gibt es eine neue Och eine noch Folge. Und was haben wir für euch heute? Wir blicken auf Amazons derzeitige Nummer 1 Show Fallout, eine Science-Fiction-Dystopie nach der gleichnamigen Videospielreihe. Wir reden über die sehr besondere Netflix-Serie Ripley, der meines Wissens dritten Verfilmung des großartigen Patricia Highsmith-Krimi-Klassikers, der talentierte Mr. Ripley. Dann ebenfalls bei Netflix, Genre Made in Germany and Austria, die Gangsterserie Crooks mit Frederick Lau und vielen anderen Gangstergesichtern. Zum Ende dann noch der Vergleich zweier Science-Fiction-Serien im weiteren Sinne aus den Mediatheken, die aus Ländern kommen, aus denen wir in diesem Genre normalerweise oder aus diesen Ländern, wo wir das nicht so kennen, dieses Genre. Die norwegische Serie The Fortress aus der ARD-Mediathek und Infinity aus Frankreich und Belgien zu sehen in der ZDF-Mediathek. Lieber Jan, wir starten heute mit der Serie Fallout, die zumindest in meiner Familie gerade für Diskussionen sorgt, denn sie ist ziemlich splatterig, also blutig, man könnte auch sagen brutal, aber gleichzeitig auch lustig und unterhaltsam, ist jetzt meine Meinung. Freigabe ist ab 16. Welche Familienempfehlung in Sachen Wie soll ein Mensch das ertragen, hieß glaube ich mal so ein Popsong, kannst du bezüglich Fallout geben?
Du meinst jetzt im Sinne einer FSK-Empfehlung, oder?
Ich wollte jetzt nicht, dass du eine Altersangabe machst, aber ich weiß nicht, ob du die Serie alleine geguckt hast oder mit anderen Menschen, aber du hast sie alleine
geguckt. Ich habe sie alleine geguckt, ich gucke auch mit meiner Familie praktisch überhaupt keine Serien, okay, oder sowas. Also wir haben dann einen unterschiedlichen Freizeit- und Berufseinsatz.
Aber
es ist,
wer darf Fallout gucken oder wer sollte Fallout gucken? Also wer sollte es nicht gucken?
Fallout sollten auf jeden Fall Leute mit einem belastbaren Magen gucken, weil die Gewalt schon nicht einfach nur explizit ist, sondern selbstreferenziell und ästhetisiert. Und da kriegen wir nachher noch mehr geboten, wenn wir zu Crooks und Marvin Krenz Serie gehen. Aber es ist tatsächlich so, dass hier die Gewalt nicht einfach nur ein stilistisches Mittel ist oder ein dramaturgisches Mittel, sondern Selbstzweck. Und das ist aber legitim. Ich finde ja tatsächlich, dass Gewalt dann viel, 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 viel verstörender ist, wenn sie auf so eine subtile Art und Weise daherkommt, wenn sie als beiläufig erscheint.
So Michael Haneke-artig.
So Michael Haneke-artig. Es gibt ja so auch so verschiedene Formate, die 20.15 Uhr Schiene gesprengt haben und in die Nacht reinversetzt wurden. Also auch sowas wie Tatorte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diesen Tatort Franziska zum Beispiel.
Ja.
Der Abschiedsfall einer der Kölner Assistenten, wo eine Frau halt in die Gewalt oder die in die Gewalt eines notorischen Gewalt- und Straftäters kommt. Und weil die Gewalt da drin oder weil es da keine Hoffnung gibt. Ich glaube, das ist etwas, was Gewalt so verstörend und auch so schwer erträglich macht, wenn diese Gewalt so komplett ins Leere läuft und überhaupt keine Erlösungsmöglichkeiten gibt und teilweise auch einfach so um sich selbst herum dreht, dass sie komplett den Bezug zur Geschichte verliert. Das ist das, was Leute dann wirklich abstößt daran. Und das ist hier nicht der Fall, weil sie halt immer so abgepuffert wird durch den Humor dabei.
Wir werden noch auf das Gewaltthema zurückkommen, aber vielleicht sagst du erstmal, was Fallout überhaupt für eine Serie ist.
Bist du auch kein Gamer, ne? Das heißt, du hast das Spiel.
Nee, wir sind ja immer die Babyboomer, die keinen Schimmer haben von Gaming. Deswegen hatte ich auch von The Last of Us noch nichts gehört, was glaube ich sehr schwer ist. Und jetzt haben wir ein anderes Videospiel, das es seit 1997 oder Mitte der 90er auf jeden Fall in mittlerweile 4 oder 5 verschiedenen Versionen gibt, von dem ich natürlich auch noch nichts gehört habe. Fallout aber super erfolgreich und super bekannt.
Gehört habe ich davon, das mit dem Boomer weise ich zurück, zumal ich echt richtig viele Boomer kenne, die wie bescheuert spielen, also daddeln, also Game. Mhm. Hier geht es um die frühe Nachkriegszeit. Es ist nicht genau spezifiziert, wann das spielt, aber ich schätze mal so, wenn man sich die Ästhetik anschaut, so in den 50er Jahren. Oder du guckst so als
Ja, das ist ja so einer der interessanten Punkte der Serie. Die Serie spielt im Buch, glaube ich, im Buch sage ich schon, im Game 2077. Aber es ist so eine Art alternative Geschichtsschreibung, weil diese Futurgesellschaft lebt praktisch einerseits futuristisch, aber andererseits mit ganz vielen Elementen der 50er Jahre. Also Schwarz-Weiß-Fernseher, alte Kameras, die Mode ist so ein bisschen so, genau.
Genau, ich habe das schon, ich habe schon verstanden, dass es dann um eine alternative Gegenwart gibt, die durch in der Vergangenheit liegende Ereignisse sozusagen verdreht wird. Aber es ist halt, die Ästhetik ist 50er Jahre. Und ich glaube, so vom Setting her könnte es so sein, dass in den 50er Jahren halt irgendwas mit dem atomaren Pad schief geht und doch ein Atomkrieg ausbricht und der die Geschichte dahingehend verändert, dass eben 200 Jahre später, es spielt dann eben, ich glaube sogar 219 Jahre später, in so einer retrofuturistischen Ödnis, in der es so Mutanten und Ritter und komische Desperados und Leute gibt, die versuchen, eine Zivilisation aufrechtzuerhalten, und Wissenschaftler und alle, die in einer Innen- und einer Außenwelt um Macht und Einfluss kämpfen und ums Überleben kämpfen. Das Innen sind so komische Silos, Vault genannt, in denen so ganz viele zahlenmäßig extrem streng reglementierte Menschen verschiedener Professionen und verschiedener Talente und so weiter versuchen eben diese Zivilisation zu simulieren. Und draußen herrscht quasi Mad Max 1 genau. bis 5. Und diese beiden Welten geraten ineinander, weil eine von den Menschen, die innerhalb dieses Vaults, eines dieser Vaults lebt, namens Lucy, ihren Vater sucht, der bei ihrer Hochzeit entführt worden ist und deswegen nach draußen geht und dabei aber in so eine ganz bizarre Geschichte gerissen wird, dass alle auf der Suche nach dem Kopf eines Wissenschaftlers sind, in dem womöglich sowas wie eine Lösung aller Weltprobleme steckt, und dabei gerät sie insbesondere an einen Kopfgeldjäger, der von Walter Goggins gespielt wird, den kennen wahrscheinlich die meisten Leute noch aus Hateful Eight am ehesten.
Und
noch
aus so. The Shield. Der hat, glaube ich, 70 oder 80 Folgen in dieser sehr guten Krimiserie The Shield gespielt, als Detective. Ja,
ist so ein bisschen so 1B-Kategorie, glaube ich, so, der aber so ein bisschen auf dem Weg in Richtung 1A ist. Und das verfolgen wir über, wie viele Teile sind es? Ich glaube, 8
Folgen, 45 so. Bis 74 Minuten, genau. Und seit 11. April erstaunlicherweise komplett über Amazon verfügbar. Sie haben gleich alles rausgehauen.
Ja, haben gleich alles rausgehauen, und es ist ein wilder Ritt durch alles, was im Film und Fernsehen explodieren kann, sowohl visuell als auch dramaturgisch. Und von der Gesamtwirkung her dessen, was uns da erwartet.
Also ich habe mit Leuten gesprochen, die das Spiel kennen. Habe ich gesagt, hier, da kommt jetzt eine Serie bei Amazon, Fallout. Habe mit meinen Brüdern gesprochen, die sind sehr viel jünger, 20 Jahre jünger als ich. Die kannten das Spiel. Und die meinen, oh, das ist ja interessant, weil zu The Last of Us hatten sie gesagt, naja, gute Serie, aber ich kannte ja die Geschichte schon, weil die Geschichte ja sehr stark sich an der Geschichte aus dem Game orientiert. Und bei Fallout, also ich rede jetzt, wie gesagt, wie der Blinde von der habe, weil ich alles noch nicht gespielt habe, aber mir wurde gesagt, dass bei Fallout wäre es ja interessant, was man bezüglich einer Serie daraus macht, weil die Geschichte erstmal nichts vorgibt. Das ist sozusagen ein offenes Spiel. Mhm. Du kannst einen von drei Vaulties spielen, also es sind diese unterirdischen Bunkerbewohner, die sozusagen in einer Art Demokratie, in einer geordneten, sauberen Gesellschaft leben, und die Figuren, deine Spielfiguren, müssen praktisch an der Oberfläche in diesem Wasteland oder Ödland eine Aufgabe erfüllen. Sie müssen irgendwas besorgen. Also jetzt in der Serie ist es, dass Lucy, gespielt von Ella Purnell, ihren Vater sucht. Im Spiel ist es, glaube ich, so, dass sie irgendwie, dass du ein Ersatzteil für die Wasseraufbereitung in diesem Bunker besorgen musst. Und dann ist im Prinzip, haben die Serienmacher, das sind in dem Fall Drehbuch Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner. Diese Dworet hat zum Beispiel diesen letzten Tomb Raider-Film gemacht und Captain Marvel. Und die noch bekannteren Namen hinter der Serie sind Jonathan Nolan und Lisa Joy, seine Frau, die haben halt zusammen Westworld gemacht.
Also der Bruder von Christopher Nolan.
Genau, der Christopher Nolan hat praktisch gerade inszeniert, wie die Welt ins mit der Atombombe zu leben beginnt, ja. Und sein Bruder inszeniert jetzt praktisch, wie das Ganze ausgeht. Ja, jetzt habe ich mich so ein bisschen in den Faden verloren. Also einer dieser Figuren muss
ja, du warst aber die Referenzen ins Spiel und die gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, genau. es greift nur einen denkbaren Faden auf und nimmt
du
so das Setting.
Du kommst aus diesem Bunker raus als Spielfigur. In diesem Fall begleiten wir eben diese Lucy. Es gibt übrigens verschiedene Companions, also der Hund, der zum Beispiel in der Serie auftritt, ist auch aus dem Game. Und dann gibt es eben an der Oberfläche verschiedene Figuren, dieser Ghoul, diese, ich sag mal, irgendwas zwischen Mensch und Zombie, diese Brotherhood of Steel, das sind diese Ritter, die in so Ironman-artigen Riesenstahlrüstungen rumlaufen.
Exoskelette
und gleichzeitig aber auch so einen komischen, einen religiösen Kult irgendwie angehören. Also das sind alles so Elemente, die es wohl im Spiel gibt, aber die Geschichte selbst haben sich Nolan, Joy und Twarrett und Wagner sozusagen ausgedacht.
Ja, und zwar so ausgedacht, dass es in der Gaming-Szene nicht nur diskutiert wird, sondern die sagen jetzt schon, wann kommt die zweite Staffel und die Verkaufszahlen fürs Spiel sind nach oben katapultiert worden. Also
ich
glaube,
die haben jetzt auch so ein Update gemacht. Das hätte ich jetzt, glaube ich, auch gemacht, wenn ich Spielehersteller wäre.
Ja, also von daher scheint es, immer wenn die Gaming-Szene auf sowas positiv reagiert, ist es dann, eigentlich hat es dann schon gewonnen, so, weil es gibt da nur zwei Denkrichtungen, glaube ich, total scheiße und richtig geil. Und hier ist anscheinend eher so der richtig geile Weg gewählt worden und ich kann das auch verstehen. Also so auch als Nicht-Gamer kann ich das verstehen, dass die Leute das gut finden, weil das ist einfach echt so ein Feuerwerk der blutigen Ideen, die sie da streuen, die aber eben auch, es geht nicht nur um Gewalt. Die Gewalt spielt da wirklich eine große Rolle. Und wenn da jemand ums Leben kommt, dann ist das immer sehr, sehr fantasievoll und immer irgendwie richtig splatterig, aber es gibt trotzdem total viele Elemente, so wie die Leute miteinander interagieren, auch Rückblicke in die Zeit vor der Katastrophe oder in dieser Transferphase und sowas, die immer wieder eine gewisse Emotionalität entfalten, die ich total total griffig und stimmig finde und so. Und es gibt halt 10.000 Referenzen an Serien, die es schon gibt. Also wir haben schon Mad Max genannt, es sind natürlich auch Silo drin, sowas. Es ist Brazil drin, es ist Last of Us drin, es ist Dirk Gently, ganz viel Dirk Gently drin.
Bist du der Fachmann, habe ich nie gesehen.
Da bin ich vielleicht nicht Fachmann, aber auf jeden Fall jemand, der das sehr geliebt hat. Also total überdrehter Gaga, Gewalt, Exzess und das fünfte Element, Walking Dead, sogar ein bisschen Barbie steckt da drin, finde ich, und sowas. Und es sucht sich aber aus allem, finde ich, irgendwie das, was zielführend ist und was gut ist und was interessant ist.
Eine Referenz, die mir noch eingefallen ist, auch sozusagen als Warnung oder Empfehlung in Sachen, kann ich diese Gewalt ertragen, ist hier, wie hieß dieser alte From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez, ne?
Ja.
Das war ja, der ist ja mittlerweile ganz schön alt. Ich habe den damals im Kino gesehen, ich glaube von 96, ne, mit Quentin Tarantino als Schauspieler, aber und George Clooney. Das ist ja auch so ein Film, der dann so einen Genre-Twist in der Mitte hat, so ein Crime-Ding, Thriller turns Vampire-Movie. Aber ich weiß noch genau, wie manche Leute damals sagten, ach du liebe Zeit, ist das eklig. Und dann haben sie aber doch angefangen zu lachen. Und, weil man es ganz klar ist, man ist hier im Splatter-Genre, ne?
Ja.
Und da zerplatzen Köpfe, da werden Gliedmaßen abgeschnitten und so weiter. Aber es ist halt alles so inszeniert, dass man, wenn man es ertragen kann oder wenn man sich daran gewöhnen kann, dass man da Spaß dran haben. Aber haben kann. Aber du sagst das Richtige. Diese Serie ist nicht nur Eye Candy, die hat das super Sets, die sieht sensationell aus. Da ist natürlich auch steckt viel Geld drin, dieses Wasteland. Da steckt auch relativ viel Intelligenz drin. Also es gibt sehr schöne Dialoge, diese Bewohner im Ödland, die sind halt alle richtig derbe Charaktere. Also ich habe auch irgendwo einen Artikel im Netz gelesen, wo irgendwie jemand geschrieben hat, guckt euch die Serie auf jeden Fall auf Englisch an, weil in der deutschen Synchronisation ist wohl sehr viel geglättet, also sind Schimpfworte und derbe Sprache halt so ein bisschen erträglicher gemacht worden. Aber da sind tolle Dialoge, also wenn diese Lucy dann zum Beispiel da, ich glaube, es ist in der zweiten Folge, in so einen Laden, in so einen Krämerladen kommt, in so einer komischen, runtergerockten, postnuklearen Stadt und irgendwelche Sachen da von so einer alten Frau kaufen will, dann kommt halt erstmal raus, die Oberflächenbewohner mögen diese Vaulties nicht. Das sind halt so neunmal kluge. Wahrscheinlich sind es auch die Reichen von damals, die sich da
die unter auch dem, gut versorgt sind.
Genau, so, ne? Die sich im Bunker. Und die haben natürlich jetzt über 200 Jahre ein sicheres Leben geführt im Bunker, alles schön aufgeräumt, Demokratie und Diskussion und so weiter. Und oben herrscht halt einfach wilder Westen. Allein diese Konstellation, dieser Spannungsbogen dieser beiden Welten, ist ja schon mal irgendwo auch sozialkritisch.
Ist sozialkritisch und verweist auch auf so einen anderen Faktor, warum diese Serie so gut ist, weil sie nämlich echt wenig Geld ins Personal gesteckt haben vergleichsweise. Das heißt, so Walter Goggins ist einer von, ich meine, Kyle MacLachlan spielt mit aus Twin Peaks, ist aber jetzt auch nicht mehr so die A-Klasse. Das heißt, also sie gönnen sich jetzt halt nicht so einen super prominenten A-Promi-Cast, sondern so diese Frau in diesem Krämerladen ist zum Beispiel die Meth-Prostituierte aus Breaking Bad, die da halt irgendwie so 3 Folgen gespielt hat, fällt einem sofort auf, wird halt nochmal 60 Jahre älter geschminkt ungefähr, macht das herausragend. Also es ist eine geile Figur, die eine großartige Ausstrahlung in der Charakterisierung, die sie halt verkörpern soll, darstellt. Und das macht es halt umso besonderer, wie viel oder umso nachvollziehbarer, wie viel Mittel in die Ausstattung gesteckt worden, ins Setting, in die Kostüme, in alles. Es ist alles so unglaublich dicht produziert und sieht alles visuell so fantastisch aus, dass es in sich so geschlossen wirkt. Und das mag ich wirklich. Ich finde mir ist sie manchmal ein bisschen too much. Also sie ist mir einfach, auch wenn es da subtile Momente gibt, ist sie manchmal echt ein bisschen zu sehr aufs Auge. Aber ich werde sie auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich habe sie noch nicht zu Ende
geguckt. Ich bin auch erst noch bei der Mitte. Also die 4. Folge, die ich geguckt habe, ist eine extreme Splatter-Folge. Ich habe aber auch gelesen, dass es im 2. Teil der Serie dann noch mehr um diese Rückblicke geht, ja, und dass der Splatter ein bisschen weniger wird. Aber es gibt wirklich großartige Momente. Ich habe auch überlegt, ich habe zum Beispiel das Wort Meriokratie gelernt,
ja,
wo dieser Wissenschaftler, den die Lucy dann findet, kurzzeitig
zumindest
kann sagen, you're living in a Meriokratie. Und ich sage, was ist denn nochmal Meriokratie? Habe ich nachgeguckt. Meriokratie, Verdienstadel, gesellschaftliche Vorherrschaft einer durch Leistung und Verdienst ausgezeichneten Bevölkerungsschicht. So nach dem Motto, wenn du da unter der Erde in der Meriokratie lebst, hast du keine Ahnung, was hier oben abgeht.
Ja.
Ne? Und diese beiden Gegensätze, die werden schon auch durchaus mit spitzen Dialogen und durchaus auch subtil verhandelt. Und es geht ja letztendlich dann, es spielt ja auch weiter ein bisschen unter der Erde in den Walls, wo man dann mehr erfährt, wie die Gesellschaft da funktioniert und ob es da vielleicht auch dunkle Schatten gibt. Also es ist keines, dann gibt es viele Rückblenden in die Vergangenheit, als die Erde noch gestanden hat und man erfährt was über die Figuren oder die Vorfahren der Figuren. Das ist durchaus auch klug geschrieben. Also es ist jetzt nicht die klassische Dramaserie, wo man sagt, ganz wilder Plot, der dann irgendwie hier puzzelmäßig zusammengesetzt wird. Es ist ein Eye-Candy-Ding, aber es ist kein dummes Eye-Candy.
Nee, genau. Also das Drama ist nicht nur dazu da, die Action zu verkleben miteinander, so inhaltlich und logisch, sondern die hat ihre eigene Relevanz da drin. Und deswegen, also mehr kann ja eine Serie gar nicht wollen, im Grunde genommen, als visuell und inhaltlich zu überzeugen, finde ich es eine echte Spitzenserie. Also verstehe ich total, dass die auch irgendwie dann auf Nummer 1 trendet bei
Amazon Prime. Ja, ich bin auch total begeistert. Also es ist ein ganz großer Spaß, die Serie. Und ich finde auch diese Idee, die ja anscheinend aus dem Game kommt, dass man in so einer retro-futuristischen Welt zwischen 50s-Charme, Mad Max-Wahnsinn und so postapokalyptisch verfremdeter amerikanischer Alltagskultur sich bewegt. Also die ganzen Songs, der ganze Soundtrack von der Serie ist 50er Jahre. Mhm. Also so fast alles so Prä-Rock'n'Roll-Ära, so Country-Songs, so alte, alte Popmusik halt, finde ich, passt unheimlich gut. Und dann zu irgendwie diese alten Schwarz-Weiß-Fernseher, die überall rumstehen. Und es ist wirklich eine echt irre und gleichzeitig trotzdem auch faszinierende Welt, in die wir da eintauchen.
Ja, schaut euch das an. Also es ist tatsächlich für Leute, die Dirk Gently auch nur ansatzweise mochten, ist das wie eine Fortsetzung. Also so, ist geil.
Übrigens ist die 2. Staffel anscheinend schon bewilligt und bei der 2. Staffel weiß man wohl auch, was sie kosten soll. Das hat man aufgrund einer, weil diese Serie wurde jetzt, glaube ich, obwohl sie ja in Kalifornien spielen soll, also in einem postapokalyptischen Kalifornien, wurde sie irgendwo an der Ostküste gedreht und für die 2. Staffel hat der Staat Kalifornien wohl eine Steuererleichterung für die Produktion schon zugesagt. Deswegen weiß man, dass es eine zweite Staffel gibt und dass die 153 Millionen Dollar kosten soll. Die Kritiken sind alle sehr, sehr gut. Es gibt fast keine schlechten Kritiken. Und ich denke mal, nach dem letztjährigen Last of Us-Klassiker, modernen Klassiker, könnte auch diese Serie sich bei den Emmys wiederfinden, gehe ich mal von aus.
Ja, weißt du, also
sie ist nicht, also sie ist etwas sperriger in Sachen Preise als Last of Us.
Ja.
Aber du glaubst nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür ist sie echt zu gewaltverliebt. Das ist so, das kommt bei den Emmys nicht immer gut an. So, also Last of Us hat auch Gewaltaspekte, aber die sind so intrinsisch, was die Story betrifft, dass das da, dass das viel schlüssiger ist und viel weniger gewollt. Und hier ist die Gewalt schon richtig gewollt. Und das glaube ich, das ist so bei, also gerade im konservativen Emmy-Spektrum kommt das gar nicht so gut an.
Wir haben übrigens noch neben dem Ghoul und der Lucy noch die dritte Hauptfigur aus der Serie vergessen. Das ist Maximus. Das ist einer, der dann so zum Ritter in so einer Stahluniform wird. Gespielt von Aaron Morton, auch ein schwarzer Schauspieler, den ich auch noch nie gesehen hatte und der irgendwie auch nicht besonders bekannt oder besondere Sachen gemacht hat bis jetzt. Wer ist deine Lieblingsfigur? Weil wir switchen ja immer so ein bisschen zwischen diesen drei Figuren.
Oh, oder ich habe keine.
Weiß es gibt ich, Leute, die sagen, ach, dieser Handlungsstrang interessiert mich nicht so.
Ja, weiß ich nicht. Also der Walter Goggins spielt diesen nasenlosen Ghoul, Kopfgeldjäger, schon ganz schön geil, aber auch ein bisschen drüber. Also ich finde tatsächlich diese Ella Purnell als Lucy, also warum sie da jetzt echt so ein super rehäugiges Kindchenschema-Schönheitsmodell nehmen mussten, verstehe ich überhaupt nicht. Aber es ist so.
Dein Beauty-Shaming kommt jetzt wieder.
Genau, ja, aber warum? Warum musste die sieht auch absolut mal. Also sie sieht auch draußen immer noch makellos aus. Sie kämpft sich die ganze Zeit durch so eine Wasteland-Ödnis, in der es nirgendwo Wasser gibt. Und trotzdem sieht sie immer wie aus dem Ei gepellt aus.
Das, nein, das sie verändert sich schon ein bisschen.
Genau. Sie hat so einen kleinen Cut an der Lippe und sowas, ne, ja. Aber ist immer spitzenmäßig gemake-upt und sowas. Das sowas checke ich nicht, aber wahrscheinlich sind das einfach die Spielregeln, an die muss man sich ein bisschen halten, sonst fliegt man raus. Muss
ich finde sie gut. Sie war übrigens, ist auch ein bisschen bekannter geworden durch diese Yellow Jackets-Serie, ja, die wir auch hier besprochen haben. Mit dem Flugzeugabsturz mit dem Fußballteam, ne, da war sie auch dabei. Und ich glaube, sie hat mal Schlagzeilen gemacht, weil sie vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren mal eine Affäre mit Brad Pitt hatte, der, glaube ich, 40 Jahre älter ist.
Ja, Wahnsinn. Aber du hast anscheinend eine Lieblingsfigur? Oder wieso stellst du
die Frage? Nö, ich habe einfach nur, weil ich habe so im Netz mal gesehen, es gab Leute, die haben gesagt, ja, diese Storyline interessiert mich die nicht so sehr. Nee. Bei diesem Ghoul muss man ja auch sagen, Nolan und Lisa Joy haben ja auch Westworld gemacht und da gab es ja auch den Klatzköpfigen oder den Rächer-Cowboy. Also es ist anscheinend eine Figur, die sie interessiert. Okay, bei dem Westworld ging das ja auf diese Yul Brynner-Figur aus dem Film zurück. Okay, ich schließe mal mit einer Kritik aus der Süddeutschen Zeitung. Die haben nämlich die schönste Überschrift gemacht zu der Serie. Die lautet Apokalypse Wow. Kapitalismuskritik, tolle Schauspieler und ein großartiger Soundtrack. Amazon hat das Kunststück vollbracht, aus der schrägen Fallout-Spielreihe eine gute Serie zu machen.
Gute Überschrift.
Kann man so stehen lassen.
Kann man, ne? Süddeutsche rockt.
Genau. Ja, kommen wir zu unserer zweiten Serie.
To something completely different.
Das kann man wohl so sagen, genau. Ja, auch diese Serie ist bei Netflix komplett verfügbar. Es geht um Ripley, eine Serienadaption von Patricia Highsmith. Ersten Ripley-Roman, der talentierte Mr. Ripley. 8 Folgen hat diese Serie, 45 bis 76 Minuten lang und seit 4. April komplett verfügbar. Nun weiß ich nicht, es gibt bei euch vielleicht ein paar Leute, die den Titel kennen, aber die keine der Verfilmungen und auch das Buch nicht gelesen haben. Es geht um den alleinlebenden Hochstapler Tom Ripley, hier gespielt von Andrew Scott, der 1961 in New York lebt und sich ja mit so Betrügereien, gefälschte Schecks und so weiter eher schlecht denn recht durchs Leben schlägt. Ein reicher Unternehmer, Mr. Greenleaf, lässt diesen Ripley über einen Privatdetektiv ansprechen, weil er glaubt, eher fälschlicherweise, der Ripley sei recht gut bekannt mit seinem Sohn. Und dieser Sohn ist in Italien untergetaucht, lebt dort auf Kosten des Vaters ein luxuriöses Leben zwischen Malerei, gutem Essen, Strand und Kunstsinnigkeit und will nicht nach Hause kommen. Dieser Sohn, Dickie Greenleaf, gespielt von Johnny Flynn, lebt dort mit seiner Freundin Marge, die wird hier gespielt von Dakota Fanning, im wunderschönen pittoresken Städtchen Adrani an der Amalfiküste, gibt es wirklich, sieht auch wirklich toll aus. Ja, und der Ripley fährt dann eben auf Kosten des Unternehmers schön erster Klasse nach Italien, findet ihn dort, freundet sich an mit ihm, und was so als oberflächliche Freundschaft beginnt, entwickelt sich dann schnell zu einer obsessiven Gier nach Dickies privilegierten Leben, und daraus wird dann eine Kriminalgeschichte, deren tollen Plot wir hier für Ripley Einsteiger nicht weiter spoilern wollen. Was, Jan, sollte man sonst über diese Serie wissen?
Dass ich überhaupt nicht weiß, was mich an der Serie mehr überwältigt hat. Also so, ich hab das versucht auf verschiedenen Ebenen zu gucken, also so als Zuschauer ein bisschen analytisch, ein bisschen einfach so hedonistisch mich ein bisschen berieseln zu lassen, und ich habe tatsächlich selten eine Serie gesehen, wo wir jetzt gerade von einer kommen, die auch so die visuell und inhaltlich überzeugt, aber das ist hier, das toppt das nochmal um ungefähr zwei, drei Stufen. Ich habe noch nie eine Serie gesehen, in der das Visuelle und das Inhaltliche so ineinander greift. Und in der einerseits jedes Bild ein Gemälde ist, jede Einstellung, jede Szenerie, alles, was irgendwie von der Kamera eingefangen ist, könntest du so nehmen und in irgendeine New Yorker Bildgalerie reinstellen, und das würde sofort Höchstpreise erzielen.
Und das ist alles in Schwarz-Weiß.
Alles
die Serie
in Schwarz-Weiß.
Ist in Schwarz-Weiß gedreht.
Ist natürlich Schwarz-Weiß Baujahr 2024, das heißt, es ist eine ganz andere Schwarz-Weißigkeit, als es sie in der Schwarz-Weiß-Ära gab. Also die ist viel gestochener und hat viel mehr Tiefengrund und so weiter. Es ist eine unglaublich brillante Farbgebung, Farbinszenierung, obwohl keine Farbe da drin ist. Und gleichzeitig ist diese Geschichte, obwohl ich kannte beide Filmversionen, und das Buch habe ich, glaube ich, sogar auch mal angelesen.
Ich habe das
als
Buch gelesen. Also da können wir reden wir hier mal über eine Serie oder einen Film, wo ich das Buch gelesen habe. Und ich habe auch nicht nur das gelesen, sondern ich habe von Patricia Highsmith einiges gelesen. Deswegen kann ich es ganz gut vergleichen.
Ja. Es ist halt verglichen mit dem Film mit Matt Damon, ist dieses hier mit Andrew Scott sehr viel näher am Original, habe ich mir sagen lassen. Ich kann mich nicht mehr so genau an die Literaturvorlage erinnern. Aber vieles in dieser Geschichte aus dem, war das 99 oder sowas, ne? Mit Matt Damon.
Es war noch in den 90ern. Matt Damon war noch richtig jung.
Ja.
Der Dickie Greenleaf wurde von Jude Law gespielt. Der hat, glaube ich, sogar eine Oscar-Nominierung dafür bekommen. Gwyneth Paltrow war die...
Ja.
alle waren jung damals. War die Marge. Und
Philip
Seymour Hoffman war dabei noch.
Die hat sich stark entfernt von der... Also so unter anderem, dass der Dickie hat was anderes gemacht und sowas. Also war kein Maler, sondern ich weiß gar nicht mehr, was er da gemacht hat. Aber die haben halt einfach die Geschichte und die Charaktere ein bisschen umgeschrieben. Hier sind sie jetzt wieder bewusst sehr viel näher an das literarische Original gegangen. Und ich finde halt tatsächlich, obwohl ich alle drei Geschichten kenne und auch weiß, wie es ausgeht oder weiß, in welche Richtung das geht, bin ich gepackt worden von dieser Serie und von der Dramaturgie gefesselt, wie ich das selten bei einer Geschichte, wo ich ahnen konnte, worauf es hinausläuft, erlebt habe. Also es ist halt wirklich, ich bin süchtig geworden nach dieser Serie, wie selten zuvor.
Also der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith ist 1951 geschrieben und wurde ja zuerst von den Franzosen verfilmt. Ne? Es gibt einen Film, der ist, glaube ich, von 1959 oder 60. Ich glaube, Nur die Sonne war Zeuge oder so heißt der, mit Alain Delon, der eigentlich auch als sehr gute Verfilmung gilt. Genau, 1959, Nur die Sonne war Zeuge. Und diese 99-Verfilmung ist von Anthony Minghella, das war, glaube ich, der Typ, der englischen Patienten gemacht hat. Ne? Die Highsmith, die hat ja insgesamt 5 Ripley-Romane geschrieben, die über mehr als 30 Jahre spielen. Also der zweite ist dann Underground, 1970, Ripley's Game. Der amerikanische Freund wurde ja auch praktisch von Wenders verfilmt. Und ich würde ja sagen, für mich war ich irritiert am Anfang, weil der Ripley, gespielt von dem Andrew Scott, für mich ein bisschen zu alt war, weil im Roman und auch in den anderen Filmen ist der Ripley ein junger Mann, und ich finde dieser Wunsch aufzusteigen, aus diesen prekären Verhältnissen rauszukommen, diese Kleinganovigkeit, ist ein wichtiges Motiv irgendwie in dem Film, und deswegen war ich ein bisschen irritiert, weil der Scott ist schon so ein bisschen über 40. Aber als Figur, also als Schauspieler, ist das sehr überzeugend.
Finde ich auch, also es hat mich jetzt überhaupt nicht gestört, weil du kannst dieses Aufsteiger-Ding oder den Fluchtimpuls aus deiner sozialen Schicht, kannst du noch haben, wenn du 80 bist, sowas, ne? Und ich finde es sogar sehr viel interessanter und sehr viel glaubhafter, dass es jemand ist, der schon so ein bisschen im Leben steht, weil er halt dadurch auch, was ganz wichtig ist bei dieser Figur, unglaublich improvisieren und adaptieren muss, was seine Social Skills auf andere soziale Schichten, in denen er sich aufhält, betrifft. Also er muss unglaublich klug agieren, um glaubhaft zu werden bei dem Versuchen, das kann man ja schon mal so ein bisschen spoilern, jemand anders zu sein. Und das ist halt, das bleibt bei eigentlich in dem Film eher eine Behauptung, dass dieser blutjunge Matt Damon das so gut macht. Und wobei es auch da eher so ist, dass der Matt Damon in viel mehr total reinpoltert. Der Andrew Scott spielt das mit viel mehr Kalkül.
Ja.
Und das macht er, es ist sowieso ein fantastischer Schauspieler. Ich bin halt in love mit ihm, seit ich ihn in Fleabag gesehen habe. Aber er spielt ja auch unter anderem den Moriarty in Sherlock. Und es ist einfach einer der Schauspieler, die richtig, richtig am Durchstarten sind. Und das aber schon seit 20 Jahren immer auf Highspeed, immer geilere Rollen. Und der schafft es einfach mit seinem Gesicht irgendwie 2-3 Muskelbewegungen zu vollführen und damit komplett die Persönlichkeit zu verwandeln. Und das ist einfach, also ist sowohl vom schauspielerischen Handwerk als auch von der Ausstrahlung, von der persönlichen Ausstrahlung ist der Andrew Scott die totale, die 1A-Besetzung dafür.
Hast du eigentlich, Andrew Scott ist ja auch deswegen, wird er abgefeiert dieses Jahr, weil er einer der beiden Hauptdarsteller von dem Film All of Us Strangers ist, den viele Leute als einen der besten Filme des Jahres bezeichnen, so ein schwulen Drama, aber nee, durchaus gehört, mehr davon, als das. Und der kommt übrigens, also falls ihr mehr Andrew Scott schauen wollt, der Oliver Strangers, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, freue mich sehr drauf, ich habe mir mal einen Trailer angeguckt, der kommt ab 24. April, ist er bei Disney Plus im Stream kostenlos zu sehen. Wir haben noch gar nicht über den Macher der Serie gesprochen, das ist Steve Zaillian, eigentlich ein Drehbuchautor, der hier aber nicht nur alle Drehbücher zu allen Folgen geschrieben hat, sondern auch überall Regie geführt hat. Und ja, Steve Zaillian ist ein Hollywood-Veteran, kann man sagen. Der hat einen Oscar gewonnen für das Drehbuch von Schindlers Liste. Und zuletzt hat er für Scorsese The Irishman geschrieben, der, glaube ich, letztes Jahr Oscar nominiert war. Und das ist halt ein Highsmith-Fan. Und der hat wohl auch gesagt, dass er gerne alle 5 Ripley-Romane verfilmen würde. Er war allerdings, glaube ich, mit dieser Idee, bevor sie jetzt bei Netflix war, auch schon bei Showtime. Und die haben so lange darüber nachgedacht und dann sich entschieden, dass sie nicht an das Projekt glauben, dass dann Netflix gesagt hat, ja okay, wir machen es. Und ich habe jetzt gelesen, die ersten Abrufzahlen, wen wundert's, Schwarz-Weiß-Serie, wären auch nicht so doll gewesen. Also die Serie kriegt überall super Kritiken. Das ist auch wirklich mal was ganz anderes, so eine Serie, so in dieser Langsamkeit, in dieser Präzision, in dieser, wie du schon sagst, jedes Bild ein Gemälde, sieht man heutzutage nicht mehr oft. Aber die ist sehr, sehr toll, die Serie. Ich bin auch großer Fan, aber sie wird wahrscheinlich kein Riesenpublikum erreichen.
Das glaube ich auch nicht. Also ich habe sie jetzt auch vergeblich gesucht, so in den Netflix-Charts zum Beispiel in Deutschland ist Crooks, worüber wir gleich sprechen, natürlich mit Abstand die Nummer 1 als deutsche Serie, aber auch manchmal ein bisschen nachvollziehbar. Und sie ist sowohl international als auch in Deutschland nicht in den Top 10 der aktuellen Abrufzahlen. Und das ist natürlich ein Drama, aber es ist auch nachvollziehbar so. Es ist halt, wenn man so ein bisschen ästhetischeren Ansatz hat auf Unterhaltung, auf Entertainment, auf Fiktion, dann ist das wirklich die absolute Oberliga. Champions League sagt man heutzutage, glaube ich. Aber es ist
natürlich... Champions League sagt man heute.
Ja, meine ich, ne? Aber irgendwie glaube ich, dass... also ich verstehe das schon, dass es jetzt nicht die großen Publika anspricht. Und umso mutiger finde ich es oder umso toller finde ich es von Netflix, dass sie es gemacht haben, weil es ist tatsächlich ein Wagnis. Schwarz-Weiß ist immer ein Wagnis heutzutage. Und es kann brillant werden, es kann sogar legendär werden, wenn man sich Tote tragen keine Karos anschaut. Da haben wir ja letztes Mal, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen.
Steve Martin, ja.
Mit Steve Martin, was auch irgendwie in den 80er Jahren ein Wagnis war.
Was mir noch aufgefallen ist, weil ich gerade Steve Zaillian, Drehbuch Oscar für Schindlers Liste. Schindlers Liste war ja auch in Schwarz-Weiß damals, ne? Weil der Spielberg, glaube ich, gesagt hat, alle Aufnahmen, die er vom Holocaust kennt, sind in Schwarz-Weiß. Ja. Deswegen hätte er sich dazu entschieden, auch diesen Film in Schwarz-Weiß zu drehen. Die anderen beiden Ripley-Verfilmungen, also die mit Alain Delon und die mit Matt Damon, sind ja übrigens sehr, sehr farbig. Also diese, da strahlt Italien in den allerhellsten Farben. Ja. Und insofern, vielleicht wollte sich der Serien einfach ein bisschen absetzen mit seinem Schwarz-Weiß-Look. Und es ist ja auch lustig, wir haben in der letzten Podcast-Folge über Sugar gesprochen, was ja eine Hommage war an diese schwarze Serie-Filme, aber in Farbe und in der Sonne von Los Angeles. Und jetzt haben wir wieder eine schwarze Serie, die eigentlich versucht, ein Instant Classic der schwarzen Serie zu sein, obwohl sie, keine Ahnung, 70 Jahre später entstanden
ist. Ja, und da ist aber auch, es ist halt ein Museum der 60er Jahre. Es spielt nicht in den 50ern wie der Roman, sondern ein bisschen später. Und auch die Musik ist entsprechend. Das Ganze ist sehr, sehr museal und nostalgisch und trotzdem modern und zeitgemäß. Und das ist ein echter Kunstgriff, der dem Steve Zaillian da gelungen ist. Und ich glaube, Netflix kann damit leben, dass es nicht so große Zugriffszahlen erzielt, wenn sie bei den nächsten Emmys abräumen. Und da bin ich mir so sicher, dass sie werden es dominieren. Sie werden es beherrschen.
Hast du eigentlich Dickie Greenleaf erkannt, den Schauspieler?
Nee.
Ha, Johnny Flynn.
Ja, also der Name.
The Lovers. Mit unserer Lieblingsirin Rogine Murphy, der Journalist, diese Liebesgeschichte.
Ach komm, nee,
das ist
habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja, aber auch gerade, wo du jetzt den Namen, das ist ja eigentlich auch Musiker, ne?
Genau, das ist, dem gibt es ein paar ganz gute Songs.
Ja, bei danke YouTube. Für den Hinweis.
Ansonsten muss man natürlich auch sagen, vielleicht abschließend, die Vorlage ist halt einfach so stark. Also die Geschichte, diese Highsmith-Romane sind halt auch einfach das absolute Oberste, was man an Krimi-Plots kriegt irgendwie, also an psychologischer Spannung. Also der andere, es ist wirklich auch eins meiner Lieblingsbücher, der talentierte Mr. Ripley. Das andere von Patricia Highsmith, was jeder gelesen haben muss, ist Strangers on the Train, ihr erster Roman, also Der Fremde im Zug, verfilmt schon 1951 von Alfred Hitchcock. Das sind Plots, die sind für die Ewigkeit und das ist eine Spannung und im Prinzip hat sie sowas wie Suspense erfunden, weil diese Spannung, die sich daraus ergibt, dass man diesem Ripley als Erzähler folgt. Also in dem Buch nimmt man ja praktisch die Position von Ripley ein und man ist selbst entsetzt darüber, dass man ihm folgt und sogar hofft, dass er nicht erwischt wird bei seinen Taten. Und das beruht ganz, ganz stark auf dieser Suspense-Idee, dass Szenen sehr langsam funktioniert und man kommt ihm auf die Schliche und man versucht nochmal ein Argument, nochmal eine kleine Wendung, um sie den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und sie zieht sich wieder zusammen, dann löst sie sich wieder und dieses Prinzip, was man ja als Suspense bezeichnet, das hat die Patricia Highsmith literarisch halt drauf wie, glaube ich, fast niemand anders, obwohl tausende von Menschen danach irgendwie auch Krimis geschrieben haben.
Okay, sie hat Maßstäbe gesetzt. Ich glaube,
sie hat absolute Maßstäbe gesetzt. Und also Fremde im Zug und Der talentierte Mr. Ripley sind zwei Bücher, die jeder gelesen haben sollte.
Das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Wenn Erik das sagt, dann steckt da Substanz hinter, ich sag's euch.
Ja, wir haben am Anfang über eine Nummer 1 Serie bei Amazon gesprochen, Fallout, jetzt über einen Geheimtipp oder Kritikerliebling bei Netflix und jetzt sprechen wir schon wieder über eine derzeitige, zumindest jetzt, wo wir gerade aufnehmen, Nummer 1 Serie in Deutschland und in Österreich, nämlich Crooks, was übersetzt Gauner heißt bei Netflix. Du hast es gewusst, dass Crooks Gauner heißt.
Ich glaube, ich habe es, weiß ich gar nicht.
Geahnt.
Vielleicht habe ich es geahnt oder sowas. Ich glaube, es war nicht Teil meines englischen Sprachschatzes, aber ich glaube, ich habe es, irgendwo war das drin. Und es ist ja auch, man kann sich das auch selber schon ein bisschen übersetzen, selbst wenn man es nicht weiß, wenn man hört, dass es von Marvin Krenn produziert ist, dem Macher von Four Blocks. Also nicht nur produziert, sondern Showrunner in jeder Hinsicht. Er hat es geschrieben, er hat es gedreht mit Hilfe und er hat es produziert.
Und Freud hat er gemacht.
Ja klar. So, aber er ist ja doch, also durch Four Blocks ist er so ein bisschen der German Crime Spezi geworden oder der German Speech Crime Spezi.
Aber er war der Regisseur der ersten Staffel, glaube ich. Ne?
Ja.
Geschrieben haben das ja diese Haribos.
Ja, genau.
Typen, ne? Also es sind auch hier wieder 8 Folgen, 42 bis 66 Minuten. Und auch hier wieder sehr großzügig von dem Streamingdienst unseres Vertrauens seit 4. April. Alles bei Netflix verfügbar.
Ist aber bei Netflix, glaube ich, immer, ne? Oder muss man, glaube ich, kommen?
Ich weiß nicht, bei Stranger Things haben sie zumindest auf 2 Staffeln geschoben.
Ja, einmal, genau, als sie gemerkt haben, wie erfolgreich ist, haben sie es einmal gesplittet. Aber normalerweise stellt Netflix immer alles komplett.
Das tun sie auch immer aufsplitten.
Ja.
Also klar, Netflix ist mal damit angetreten, dass sie alles auf einmal zum Bingen zur Verfügung stellen, aber ich glaube, dass sie zum Teil auch Staffeln.
Staffeln, klar.
Staffeln. Nee, nicht Staffeln, sondern das ist Stückeln. Ja. Aber egal, das ist, könnte ja jeder selber nachgucken. Also in diesem Fall ist alles verfügbar.
Ja, ist alles verfügbar. Es geht um den, wenn man so will, frühpensionierten Safe-Knacker Charlie, der einen allerletzten Tresor knacken soll in Berlin, in dem eine wertvolle Goldmünze liegt, deren Raub wir ganz am Anfang miterleben. Und dieser Nachraub, Rehraub sozusagen, wenn man will, so viel darf man sagen, geht gehörig schief. Und kurz darauf befindet er sich mit seiner Freundin und deren Sohn und einem Puffchauffeur namens Josef aus Wien auf der Flucht durch halb Europa vor insgesamt mindestens drei verschiedenen organisiert kriminellen Organisationen, die auf verschiedene Art mit massiv skrupellosen Gangstern und Gangsterinnen besetzt sind. Und das verfolgen wir, wie gesagt, über 8 mal so durchschnittlich 50 Minuten. Und weil das Ganze von Marvin Krenn, den wir eben schon angesprochen haben, der mit Four Blocks, so was die Verbrechensfiktion in Deutschland betrifft, neue Maßstäbe gesetzt hat, inszeniert wurde, geraten all diese Crooks, um die es hier geht, zuzüglich dieser Freundin oder Frau von Charlie, die von Svenja Jung gespielt wird, geraten die in so einen Riesenstrudel aus Testosteron, Adrenalin und Strömen von Blut. Das ist im Grunde genommen die Geschichte.
Ja, und dabei sehen wir, ich glaube, alle Gangstergesichter, die man in den letzten 10 Jahren in deutschen Serien gesehen hat. Ich musste sie teilweise nachschlagen. Okay, Frederik Lau kennt man, Kida Gude Ramadan ist natürlich dabei, Erdal Yildiz, so ein diabolischer Typ, den wir, glaube ich, in Skylines, dieser Frankfurter Hip-Hop-Serie, als Bösewicht gesehen haben. Dann natürlich Rapper Faisal, den man auch immer dabei. Der muss auch immer dabei sein, auch wenn er manchmal früh erschossen wird. und ich musste tatsächlich lachen, als dann irgendwann auch noch Russen auftauchen und natürlich der Russe von Jewgeni Sitoshin gespielt wird, der seit ungefähr 20 Jahren im deutschen Fernsehen russische Gangster spielt. Also ganz viel Klischee im Cast, finde ich. Und ich finde leider auch in der Anlage der Rollen. Oder wie hat dir die Serie gefallen?
Ach, ja, also ich meine, Frederik Lau spielt Frederik Lau, wie Frederik Lau immer Frederik Lau spielt. Immer mit so einer leicht stirnrunzelnden Zerstörtheit, so einerseits jemand, der weiß, was er will, andererseits aber auch weiß, was er nicht weiß, was er kann und sowas. Er spielt immer dieselbe
Typen. Ja, dazu dieses Gesicht mit den vielen Falten, was mich an diese Hunderassen erinnert, die ja auch so faltige Gesichter haben.
Faltenhunde.
Wobei ich jetzt nichts gegen Frederik Lau sagen kann. Er ist grundsätzlich ein guter Schauspieler. Ja, ich finde nur, er sollte mal aufhören, ständig diese Gangster zu spielen.
Er sollte mal aufhören, das nervt mich. Er macht das gut, so als Er ist ja immer so ein super Desperado, der immer so ein bisschen getriebener seiner eigenen Katastrophenanfälligkeit ist und so. Aber die spielen alle sich selbst. Der Faisal spielt Faisal und der Ramadan spielt Ramadan. Die spielen alle exakt das, was sie immer spielen. Es sind so ein paar österreichische Charaktere dabei, die sind fantastisch. So mit den Namen, ich euch jetzt nicht hier belästigen will, ja, aber so.
Einen muss man schon nennen.
Ja, muss man
dieser dicke Typ Josef, gespielt von Christoph Kutzler.
Ja, das stimmt.
Weil das im Prinzip neben der Lau-Figur im Prinzip die zweite Hauptrolle ist.
Ja, das ist eine ganz tolle Figur, ganz toll bäriger Typ, der irgendwie auch ständig in Situationen hineingeschossen wird, in die er eigentlich nicht gehört, sich da aber mit so einer Bud Spencer-haften Faustkampftechnik auch irgendwie wieder rausholt. So. Es ist halt so, die Geschichte ist die Geschichte, ist die Geschichte, wie sowas halt heutzutage erzählt wird, wenn man so ein bisschen Four to the Floor macht, wenn man sich ein bisschen an Tarantino orientiert und so weiter. Es ist alles ein bisschen drüber. Die Gewalt ist, wie auch schon in der ersten Serie, die wir besprochen haben, immer so ein bisschen selbstreferenziell, dreht sich um sich selbst, ist Eye-Candy und sowas. Aber wenn man so will, diesem Quartett dabei zuzuschauen, wie sie versuchen, mit der organisierten Kriminalität in Europa zurechtzukommen und auch dauerhaft auf so einer verschwitzten, hitzigen, absurden Flucht sind, mich hat das schon ganz schön gut entertained.
Okay, dann sind wir bei dieser Serie erstmals auseinander, weil ich habe, glaube ich, 5 Versuche starten müssen, um 2 Folgen zu sehen. Und ich bin am Anfang der dritten dann ausgestiegen, weil mich hat die Story komplett gelangweilt. Also ich hatte irgendwie gedacht, ich sehe hier den also filmisch sehr gut gemacht. Es ist toll geschnitten, toll gefilmt, super Luftaufnahmen von Wien und Berlin und Marseille und wo es noch alles spielt. Aber die Story selbst, die hätte, glaube ich, auch die künstliche Intelligenz schreiben können.
Oder? Das ist aber jetzt ist ja die Höchststrafe dafür. Nee, finde ich nicht. Ich finde dafür
aus der künstlichen Intelligenz offensichtlich wenig
überhaupt,
zu.
Nein, ich traue ihr dummerweise einiges zu, sogar, dass sie Fernsehserien so machen kann, dass sie nur noch die Massen interessieren und niemanden, der irgendwie einen tiefergehenden Geschmack hat. Aber dafür ist Marvin Krenn einfach zu virtuos in der Darstellung von Milieus. Also seine große Stärke ist es, in Milieus reinzuschauen und sie glaubhaft und plausibel zu machen. Und das macht er hier, obwohl die alle so ständig dauerhaft auf über 180 überdrehen, schafft er es trotzdem, diese Milieus so darzustellen, dass man glaubt, es könnte in denen so stattfinden, wie es da stattfindet. Und das sind total unterschiedliche Milieus. Es gibt dieses Wiener Rotlicht-Kiez-Bezirk-Milieu ist eins, das halt auf eine ganz eigene Art funktioniert, das Marseille. Banlieue-Milieu ist eins, das auf eine eigene Art funktioniert. Die haben alle verschiedene Ästhetiken, die haben verschiedene Kostümierungen, die haben auch verschiedene Umgangsformen miteinander, also verschiedene soziale und kulturelle Codes. Und die durchleuchtet er einmal und kippt dann aber immer wieder in so einen Eimer Kunstblut drüber und lässt die so implodieren. Und das mich hat das rasend gut unterhalten. Okay. So, ich hab auch immer die ganze Zeit gesagt, so, oh, bitte Faisal, mach mal ein anderes Gesicht und bitte Frederik, sprich mal nicht immer mit dieser heiseren Stimme, in der irgendwie immer das ganze Leid der Erde steckt.
Macht er Werbung für Bet and Win oder so? Ich glaube, der muss, glaube ich, so sprechen, ist wahrscheinlich vertraglich verpflichtet.
Wahrscheinlich hat er eine ganz kieksige Stimme im Original. Ich kann mich gar nicht an ihn erinnern, ob ich schon mal mit ihm gesprochen habe.
Doch, ich hab, glaube ich, als er ganz neu war,
ja,
und da hat er noch kein Gangster gespielt, da hat er nämlich die Sven Regener Inkarnation in der Romanverfilmung Neue Fahrt Süd
genau
gespielt. Da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen und auch interviewt. Damals war er ein junger Schauspieler und damals hat er noch kein Gangster gespielt und hat es gut gemacht, diesen Coming-of-Age-Typen.
Ja, also war das eine Frage oder eine Feststellung?
Nö, eine Feststellung.
Okay. Ja, hat er gut gemacht. Nee, das ist, ich sag mal nicht, dass ein schlechter Schauspieler ist, aber er nagelt sich jetzt selbst halt auf diese Typen fest. Und das geht mir gehörig auf die Nerven mittlerweile. Also so diese Figuren da drin gehen mir auf die Nerven. Ramadan, es spielt auch wieder denselben Typen, wie er in V-Blocks und wie er in 1000 Rollen spielt. Aber so ein wohlmeinender, leutseliger, Klein- bis Großganove, der eigentlich nur schön und gemütlich haben will und sowas. Aber ich finde trotzdem von der Bild- und Soundgestaltung her und das Ganze gekoppelt an eine Geschichte, die permanent hochtourig fährt, ohne dass man das Gefühl hat, das gleich knallt der Motor durch, finde ich schon gut gemacht. Ist mein Style.
Also ich habe auch ein bisschen gesprochen mit verschiedenen Leuten und ich habe durchaus im Bekanntenkreis Menschen, die einen guten Geschmack haben, die sich mit Film und Serie auskennen, die gesagt haben, ich habe noch nie so was Gutes aus Deutschland gesehen. Es gibt aber, also das ist wirklich eine Serie, ein bisschen, die Kritiker spaltet. Und man sieht es ja an uns beiden. Also zum Beispiel der Spiegel ist in diesem Fall auf deiner Seite. Er ist begeistert. Er titelt nämlich Belmondo mit Schmäh und zieht Vergleiche zu Filmen wie Der Panther wird gehetzt von 1960 mit Jean-Paul Belmondo und Dino Ventura am Steuer eines Fluchtwagens. Und es gibt aber auch echt viele Negativkritiken. Die SZ hat geschrieben, irgendwann wird's Fahrt, also nach dem Motto, wenn wir diesen Flucht- und Schlägerei und Schießerei immer weiter zugucken. Und am besten hat mir die Schlagzeile von der FAZ gefallen, die war fast philosophisch, die lautet nämlich, vor lauter Schlägen keine Welt. Vier Blocks Schöpfer Marvin Krenn hat wieder eine Gangstergeschichte inszeniert, der in ihrer Atemlosigkeit bald die Puste ausgeht. Und so ging es tatsächlich mir. Ich konnte diesem Schreien, diesem Schlagen, diesem Schießen und meistens alles drei in Kombination irgendwann nicht mehr zusehen, weil ich gesagt habe, wo ist denn die Geschichte? Und außerdem hatte ich hier, glaube ich, bei dieser Serie meine erste Alterserfahrung als Seriengucker. Ich habe nämlich das nicht mehr richtig verstanden. Ich habe den Ton so schlecht, dass ich zum ersten Mal, oder so konfus, dass ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem ganzen Leben bei der deutschsprachigen Serie Untertitel eingestellt habe.
Naja, aber das liegt auch am
Wiener Schmäh. Das liegt nicht an den Wienern.
Nee. Doch.
Ja, aber wenn die alle sich anschreien,
ja,
und sich duellieren mit Pistolen und Fäusten, habe ich irgendwann nichts mehr verstanden. Ja, weil sie ja okay. gleichzeitig auch noch über Dialoge, die in Anführungszeichen Handlung vorantreiben.
Genau, vielleicht war das sogar gewollt, also so ästhetisch strukturell, dass er die Handlung in diesem Gewaltmorast versinken lassen wollte, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, ich habe das auch bei den, wenn die Österreicher untereinander, muss man nicht gendern, sind nur Typen, reden, dann versteht man teilweise gar nichts. Und das ist aber auch, das hat aber auch so in seiner Absurdität was Artifizielles. So, also die reden halt wirklich so miteinander, dass es dann auch irgendwann egal wird, was man reden, weil wir deren Codes eh nicht verstehen. So, die haben ihre eigene Sprache, die haben ihre eigenen Mechanismen und wenn die irgendwie einen bestimmten Satz sagen, wir verstehen ihn, würden sie ihn ändern, weil sie wollen, dass man sie nicht versteht, ja. Und sowas. Ne?
Das also ist Marvin Trenn ist ja auch Wiener.
Der ist auch Wiener,
das
genau.
Das muss man dazu wissen, also er kennt sich aus.
Ja.
Und ja, ich glaube, die Serie ist einfach Geschmackssache.
Die totale Geschmackssache, ja, ist mein Geschmack.
Wir sind uns einig, Jan, wir sind uns einig darin, dass das vom Drehbuch her nicht oberste
Nein.
Kategorie ist.
Und Nein.
auch nicht die zweitoberste.
Nee, doch. Doch, ich finde es schon, ich finde es vom Drehbuch her solide, weil sie einfach den Spannungsbogen hält und immer wieder neue Fächer aufzieht in dieser Kommode der Absurditäten und so, finde ich, also nee, das ist, wir agree to disagree einfach so, wir haben da einen unterschiedlichen Ansatz und ich verstehe jede Kritik an dieser Serie, ich kann die nachvollziehen, ich finde es trotzdem einfach geil.
Also ich bin beim Team vor lauter Schlägen.
Du bist beim Team Welt, FAZ. Guck,
um das noch einfach mal, diesen schönen Satz noch mal zu sagen.
Wobei SZ, muss ich sagen, die SZ, ich habe den Artikel gelesen, hat es auch nicht verrissen, sondern die hat halt gesagt, dass es halt einfach nicht sein Niveau hält und dass es sich zerfasert, sowas, ne? Trotzdem kann sie dem auch was Positives abgewinnen. Und das ist ja immer meine Referenzgröße, ist ja die SZ, das sind kluge Leute da.
Ja, kommen wir von den ganzen kostenpflichtigen Blockbustern zu dem, was jeder von uns in den Mediatheken schauen kann. Es gibt zwei Serien, die wir so ein bisschen vergleichen wollen, auch wenn sie meiner Meinung nach recht unterschiedlich sind. Beide haben eigentlich so ein Science-Fiction- oder Near-Future-Szenario. Die eine kommt aus Norwegen, ist aber auch mit deutschem Geld entstanden, heißt The Fortress, ist in der ARD-Mediathek, 7 Folgen à 45 Minuten seit 12. April. Und die andere, 6 Folgen seit 14. April, 48 bis 57 Minuten, heißt Infinity, kommt aus Frankreich und Belgien und ist komplett in der ZDF-Mediathek zu finden. Fangen wir mal an mit The Fortress. Habe ich gestern noch eine weitere Folge geguckt und habe gesehen, ist auf der Startseite von der ARD-Mediathek.
Ja.
Also sie tun auch schon ein bisschen nach vorne. Wuchten das Ding. Worum geht es in The Fortress?
Es geht um eine krisenhafte Zukunft. Im Jahr 2037 spielt das, in der die Katastrophen ringsum dazu geführt haben, dass Norwegen, das reiche Norwegen, sich komplett eingemauert hat. Und zwar jetzt nicht nur sinnbildlich, so Fortress Europe, sondern tatsächlich eine Mauer ums Land gebaut hat, die nahezu unüberwindlich ist und sich schon 10 Jahre zuvor für autark erklärt hat. Das heißt, sie versuchen sich selber wirtschaftlich und also in jeder Hinsicht komplett selbst zu versorgen und haben dafür nicht nur so einen martialischen Grenzschutz installiert, der die Menschen vor dieser Mauer hält, damit sie nicht überrannt werden sozusagen in ihrer kleinen Insel der Seligen, sondern auch noch eine riesige Infrastruktur, insbesondere bestehend aus Fischfarmen, die halt, wo sie die Hauptproteinquelle ihrer Bevölkerung herstellen, damit sie nichts importieren müssen. Und innerhalb dieser Fischfarm tritt plötzlich ein Virus auf, der nicht nur, oder ein Keim oder irgendetwas, was die Fische umbringt, aber auch auf Menschen überspringen kann, der eben nicht nur die Grundversorgung gefährdet, sondern im Grunde genommen den Bestand dieser ganzen eingemauerten Nation. Und innerhalb dieser sich anbahnenden Katastrophe beginnen die Spin-Doktorinnen, es sind zwei Frauen, des Ministerpräsidenten, der dieses ganze System 10 Jahre zuvor installiert hat, der von so einer populistischen Partei, aber gar nicht so zwingend rechtspopulistisch, sondern eher so allgemeinpopulistischen Partei angehört, wird gespielt von Tobias Santelmann, das ist so die norwegisch-deutsche Allzweckwaffe aller Serien, die halt Koproduktionen beider Länder darstellen. Und diese Spin-Doktorinnen initiieren so ein politisches Ränkespiel um Macht und Deutungshoheiten und viel Geld natürlich auch und den Erhalt dieses Systems, das so verschiedene, über verschiedene Rückblicke auch und verschiedene Erklärungsmuster darauf hindeutet, dass die ganze Installierung dieses Systems Teil eines großen kapitalistischen Projektes war, wo irgendwelche sinistren Unternehmen mit reinspielen, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt, aber wir erleben halt einfach, wie dieses System versucht, sich selbst zu erhalten und dabei natürlich irgendwann den Twist findet, hey, dieses Virus ist von Flüchtlingen hereingebracht worden. Das ist etwas, was von außen passiert.
Das ist das Narrativ
der Regierung. Das ist das Narrativ der Regierung, genau. Und damit kommen wir, damit erreicht The Fortress sozusagen die politische Ebene einer sozialkritischen Dystopie.
Das ist eine Serie, die, jetzt werde ich die wahrscheinlich falsch aussprechen, von Lynn Janete Kiert und John Kore Rake geschrieben ist.
Ja, ich hab die aber ganz bewusst unterschlagen, weil irgendwie helfen diese Namen niemandem weiter, also man kennt sie nicht.
Aber so. man sieht hier zumindest, die AutorInnen sind offensichtlich Norweger, sind keine Deutschen. Ja. Und trotzdem hatte ich das Gefühl bei der Serie, dass es so ein bisschen auch deutsch ist, weil in Deutschland müssen auch selbst die Dystopien immer so ein bisschen aufgeräumt und klar sein.
Ja, ja.
Wie war dein Eindruck von, also ich finde diese Grundidee, der wir hier folgen in The Fortress, ziemlich interessant,
ja,
weil sie von Regierungssystemen mit faschistoiden Zügen erzählen, die aber ganz anders daherkommen, nämlich wie so ein Faschismus im IKEA-Design mit freundlichen, modern wirkenden Menschen.
Also Scandinavian-Style so ein bisschen, ne?
Es gibt ja jetzt auch den neuen Begriff des Hipster-Diktators. Ne? Ich habe jetzt schon öfter mal zusammen mit diesem Argentinier und jetzt noch irgendwie anderen Leuten Hipster-Diktator. Das ist jetzt irgendwie so ein neuer Begriff.
Boah, das könnte aber auch aus der Schatulle der AfD kommen, oder? Also ich nehme den jetzt mal nicht. Aber
die AfD ist ja noch nicht so richtig Hipster, aber das ist vielleicht so nochmal eine neue Chance, den Faschismus und den irgendwie in unsere Systeme zu tragen, indem die Diktatoren in Spe halt besonders cool
daherkommen. Die identitäre Bewegung ist extrem Hipster-alike, sowas. Also von daher, nee, ich mach da nicht mit.
Nee, komm, wollen wir nicht vertiefen.
So, aber es ist interessant, dass das eine der Hauptkrisen, die Norwegen dazu gebracht hat, sich einzumauern, ist der Klimawandel. Und die Mauer schafft es, den Klimawandel komplett außen vor zu lassen. Und das ist halt einfach echt absurd. Also dieses Land ist im Innern, die gesamte Geologie, die Klimatographie, die Biologie, alles ist da komplett intakt. So, man kriegt da vom Klimawandel innerhalb Norwegens gar nichts mit.
Also ja, aber gut, Norwegen liegt ja auch ziemlich nördlich und zum Beispiel erstreckt sich auch sehr weit bezüglich seiner Breitengrade. Und vielleicht, das halte ich jetzt gar nicht für so unrealistisch, hast du in Norwegen vielleicht dann noch einen ganz guten Standort
vor? Maybe, ich dachte, ich unterstütze mal deine These, war auch wieder falsch. Also es stimmt schon, es ist halt tatsächlich sehr hügelig da und sorry, dieses sehr martialische Sicherheitssystem, also dieses, was auch so ein bisschen paranoid gestaltet wird, ist halt immer so, also was man sich ja so von skandinavischen Systemen erhofft, so, dass die das immer alles noch ein bisschen humaner gestalten, ist aber gar nicht so human. Also so, wenn man da ein bisschen reinguckt in dieses System und es geht da um so eine Wissenschaftlerin, die dieser Sache als Komplott auf den Grund geht, die wird dann natürlich irgendwann gerät sie in die Mühlen der Justiz, weil sie etwas aufdeckt, was sie nicht aufdecken soll. Dadurch auch wieder so eine kleine rassistische Komponente bekommt, weil sie POC ist und so weiter. Also es ist einerseits aufgeräumt, andererseits so was du meintest, Patricia Highsmith und Suspense und so weiter. Es kommt ein bisschen mehr so von unten und gräbt sich so an uns ran, was da böse läuft in diesem System und kommt nicht so von oben rauf, so wie wenn jetzt hier in Deutschland ein AfD-System gekennzeichnet wird, dann gibt's immer für alle aufs Maul, die halt irgendwie nicht ins Raster passen. Und hier passiert das alles ein bisschen subtiler.
Also es wird relativ langsam erzählt. Ich habe es auch noch nicht zu Ende geguckt. Ich weiß nicht, hast du es bis zum Ende geguckt?
Nee, ich habe es noch nicht bis zum Ende geguckt.
Weil ich fand, also wir verfolgen ja hier verschiedene Charaktere, so die so ein bisschen beispielhaft dieses System bebildern. Du hast von der Wissenschaftlerin gesprochen, es gibt den Regierungschef, es gibt so eine junge Redenschreiberin, die eingeführt wird, die sozusagen anfängt für ihn zu arbeiten. Es gibt einen Flüchtling.
Ein Briten,
ja, weil Großbritannien ist untergegangen
im
Zuge der Weltkatastrophen. wen haben wir noch vergessen?
Keine.
Also wir nähern uns diesem System, diesem neuen Norwegen von verschiedenen Seiten. Und das war mir so ein bisschen zu exemplarisch, wie das alles gemacht wurde. Also es hatte so einen Hauch von Der Schwarm. Es ist besser als Der Schwarm, was nicht besonders schwierig ist. Ja. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, und deswegen meinte ich, in Deutschland müssen selbst, oder mit deutschem Geld finanzierte Sachen müssen selbst die Dystopien ein bisschen aufgeräumt sein. Es hatte so ein bisschen den Eindruck davon, da nimmt dich jemand an der Hand und zeigt dir die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven.
Hat was Didaktisches.
Hat ein bisschen was Didaktisches. Und die Geschichte und das ganze Szenario ist interessant, aber die Serie sieht auch ordentlich aus, ist auch ordentlich gefilmt, aber so richtig High-End war sie für mich nicht.
Nö, aber erzählerisch. Das ist so eine klassische öffentlich-rechtliche 3+. So, es hat eine gute Geschichte und diese Geschichte wird auch nicht schlecht erzählt, aber sie wird dann halt, die Typen sind manchmal ein bisschen zu stereotyp dargestellt, die Guten müssen ein bisschen zu gut und die Bösen müssen ein bisschen zu böse sein, wobei so richtig böse gibt's da gar nicht. Es ist manchmal möchte es uns einfach, was du sagst, an die Hand nehmen und das nervt. Aber ich glaube trotzdem, dass man diese Serie gut gucken kann und das ist so in diesem Spektrum der Near Future Dystopien. Ist es eher in den oberen 2/5 dessen, was da manchmal schief läuft, wenn sie einfach zu viel wollen. Die wollen hier gar nicht so viel und das finde ich eigentlich ganz angenehm an der Serie. Mhm. Das muss nicht alles zusammenbrechen in diesem System und diese wohlmeine Diktatur, die auch ein bisschen so eine Meritokratie sein soll, glaube ich, die ist auch... Die will auch teilweise was Gutes. So, also man merkt einen guten Willen daran und das unterstelle ich auch.
Es gibt auch Demokratie, weil am Anfang sagt ja dieser Regierungschef, dieser Santelmann-Figur, wir haben bald Wahlen und also es gibt offensichtlich freie Wahlen, weil er ist durchaus nicht ganz sicher, dass er wiedergewählt wird und will dafür kämpfen.
Ja, genau. Und das ist alles so, das macht diese Serie durchaus sehbar, aber jetzt nicht, also es ist keine 5-Sternchen-Empfehlung hier.
Also weil wir ja heute über zwei Serien gesprochen haben, die sehr subtil und auch irritierend sind mit Fallout und mit Ripley, kann man mal sagen, diese Irritation sowohl bei den Charakteren als auch was da so passiert und mit welchen Ästhetiken man arbeitet, die fehlt hier komplett.
Ja.
Also es ist sozusagen auch ein bisschen Fernsehen für Ältere, erwartbar, ich kriege hier eine interessante Zukunftsvision geboten, über die ich mal nachdenken kann, über die ich auch nachdenken werde. Und klar, die ist sehr zeitgemäß und auch wichtige Themen werden verhandelt. Aber es ist tatsächlich alles so ein bisschen erwartbar in der ästhetisch-künstlerischen Umsetzung.
Genau, also da finde ich jetzt das Thema, das du jetzt gleich vorstellst, ist auf jeden Fall, ohne jetzt schon eine Wertung vorzunehmen, hat auf jeden Fall mehr Optionen in der Herangehensweise für uns als ZuschauerInnen.
Genau, es geht nämlich um die Serie Infinity. Ich habe schon die Rahmendaten gesagt, könnt ihr in der ZDF-Mediathek komplett sehen. Und das Besondere an dieser Serie, über die ich deswegen unbedingt sprechen wollte, ist, dass es die dritte in diesem noch nicht so alten Jahr 2024 ist, die auf der Raumstation ISS spielt, also zumindest zum Teil, nämlich nach Das Signal, Netflix, haben wir neulich drüber gesprochen und Constellation bei Apple TV Plus haben wir auch hier in diesem Jahr drüber gesprochen, sehen wir zum dritten Mal eine ISS-Geschichte. Allerdings hier gepaart mit starken kulturell fremdartigen Bildern aus Kasachstan, weil es spielt ganz stark auf diesem Weltraumbahnhof Baikonur, von dem aus eine Mission ins All starten soll oder auch gestartet ist. Und es gibt auch viel Mystery-Flair in dieser Serie, was sie von diesem aufgeräumten The Fortress unterscheidet. Also die Handlung mal ganz kurz. Es geht um die bislang fiktive letzte Mission zur ISS, die von einem Kosmonauten- oder Astronautenteam vom Weltraumbahnhof Baikonur aus aufbrechend dazu genutzt werden soll, um die Station zu demontieren. Also sozusagen letzte Mission. Und es gibt aber während dieser Mission einen schweren Unfall. Auch das erinnert uns zumindest sehr stark an Constellation. Den gibt es da nämlich auch. Der Kontakt zur Kontrollstation bricht ab. Niemand weiß, ob die Astronauten diesen Unfall überlebt haben. Und die Hauptfigur der Serie ist die französische Wissenschaftlerin Anna Zarati, gespielt von Céline Sallette. Die hätte eigentlich Teil dieser Mission sein sollen, ist aber musste aus gesundheitlichen Gründen passen. Und stattdessen ist dann ihr amerikanischer Ersatzmann Anthony Kurz, gespielt von Lex Shrapnel zum Einsatz gekommen, mit dem sie auch tatsächlich während der Vorbereitung zu diesem Einsatz eine Affäre, eine Liebesgeschichte begonnen hat. So, und jetzt wird parallel, und jetzt denkt man darüber nach, wie können wir die Astronauten retten, wie können wir überhaupt Kontakt herstellen, ist vielleicht eine Rettungsaktion mit dieser Anna, mit dieser Wissenschaftlerin, die sich eben auch mit der Mission auskennt, möglich. Und parallel wird die Geschichte eines kasachischen Polizisten erzählt, heißt genau wie unser Grand Prix-Teilnehmer, also ESC-Teilnehmer Isaac, gespielt von Danja Alschinov. Und den begleiten wir durch ja, sehr irdische Probleme, nämlich in der Nähe dieses Weltraumbahnhofs findet man einen und dann später, glaube ich, noch einen leblosen Körper vor, enthauptet und mit Wachs überzogen, also ganz stark hier Thriller-Genre. Und irgendwie ist es komisch, dass diese Leiche einem Astronauten ähnelt, den man eigentlich auf der ISS vermutet. Habe ich die Handlung so wiedergegeben, wie du sie wiedergegeben hättest?
Beeindruckend, hätte, weil ich hätte sie nicht so gut wiedergeben können. Die ist nämlich ziemlich verworren und sehr, sehr, sehr komplex. Also es ist wirklich ein hochkomplexer Stoff, dieses Infinity, das ja so über insgesamt 6 Stunden erzählt wird. So, weiß ich, 6 Mal irgendwie über 50 Minuten. Ja. Und wo man eigentlich, man müsste eigentlich eine neue Genrebezeichnung dafür finden, weil eigentlich ist es natürlich Sci-Fi so, weil es Wissenschaft ist und ein bisschen fiktional ist und auch in einer Gegenwart, die auch ein bisschen in der Zukunft spielen könnte. Aber man müsste das irgendwie durch sowas wie Sci-Fi oder Sci-Mai also ersetzen oder ergänzen. Sci-Mü. So, es ist halt wirklich, es ist extrem mystisch, es sind Fantasy-Elemente da drin, es ist alles schwer erklärbar. Irgendwann wird uns da sogar Schrödingers Katze als Erklärungsmodell für all das, was da irgendwie unerklärlich wird, angeboten. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht, aber es ist so ein quantentheoretisches Paradoxon, dass etwas gleich.
Schrödingers Katze ist extrem komplex.
Die
Erklärung ist ganz einfach. Wir fangen jetzt nicht an. Wir sind beide schlechte Physiker. Wir haben ja schon mit dem Three-Body-Problem.
Ja.
Das habe ich verstanden. Aber Schrödingers Katze ist wirklich sehr schwierig.
Ja, aber es ist Quantentheorie und es besagt, dass etwas kann gleichzeitig A und B sein oder etwas kann gleichzeitig Leben und Tod sein. Also zwei gegensätzliche Ereignisse können gleichzeitig stattfinden. so wie das Elektron im Atom jederzeit an jeder Stelle ist und so weiter. Und
die Katze kann im Karton kann lebendig oder tot
genau.
sein.
Genau. So. Und das ist, wenn eine Geschichte mit Schrödingers Katze kommt, so, ihr könnt es ja mal bei Wikipedia nachschlagen, da wird es ein bisschen erklärt, dann muss da irgendwas ganz schön durcheinander sein und von der Gegenwart und der Realität und der Logik in Glück rückt. Und das ist genau auch so das Wesen dieser Serie. Die gräbt sich sehr tief in gedankenphilosophische Experimente rein und verbindet das Ganze mit einem Thriller-Plot. Das wird sehr, sehr, teilweise sehr langsam erzählt, manchmal auch sehr, sehr, nimmt das Tempo auf, aber das Grundtempo ist eigentlich eher ein gedehntes so. Und ich finde das schon, ich finde es interessant. Ich habe allerdings echt, ich bin ausgestiegen teilweise, weil ich es nicht mehr ganz verstanden habe, worauf sie bei mir hinaus wollen. So. Und ich bin dann, also ich hab immer wieder den Faden verloren und ich konnte meine Konzentration, das, was du offenbar vorher bei den Crooks hattest, so, hier hatte ich das Problem, dass ich manchmal einfach, dass ich diese Komplexität nicht mehr, oder vielleicht auch, dass ich mehr Komplexität erwartet habe, als letztlich da drin steckte und ich selber dann Schrödingers Katze war und gleichzeitig in dem Zustand war.
Du warst ja die tote Katze.
Ich habe es verstanden und gleichzeitig nicht verstanden und das hat mich überfordert und deswegen habe ich diese Serie nicht so ganz verinnerlichen können.
Also ich habe die Serie tatsächlich komplett, habe sie mir komplett gegeben.
Ja.
Ich habe schon vor längerer Zeit darüber geschrieben, weil die jetzt auch schon im Free TV bei ZDF Neo zu sehen war. Und ich muss sagen, die Geschichte hat mich interessiert und ich finde auch, dass die für eine Serie, die wahrscheinlich jetzt nicht das Monsterbudget hatte, fantastisch aussieht.
Ja,
also
sieht
diese
aus.
Welten, also ISS ist in Ordnung, haben wir ja jetzt schon 3-mal gesehen, sah immer okay aus, da hat die Technik offensichtlich Fortschritte gemacht, aber was wirklich ein optisches Highlight ist, ist diese kasachische Welt. Also
ja.
Wenn dieser Isaac und sein etwas älterer Kollege, so, das hat mich teilweise wie True Detective in Kasachstan, hat sich das für mich angefühlt. Das ist eigentlich eine tolle Welt, das ist ja auch so eine Art Ödland, auch wenn da jetzt noch keine Atombombe gefallen ist. Es ist auch irgendwie eine ganz interessante, trockene runtergerockte Gegend, dieser Weltraumbahnhof Baikonur. Irgendwie haben die Russen ja da irgendwie so einen Deal mit den Kasachen, dass sie das weiter unter ihrer Ägide irgendwie nutzen können. Und glaube ich, fast alle Weltallmissionen finden ja von da aus statt. Gleichzeitig ist das ganze Ding, diese Stadt, diese Kleinstadt, so ein bisschen runtergerockt. Mhm. Und ich nehme mal an, dass die auch da gedreht haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man diesen tollen Look an einem anderen Ort irgendwie herstellen kann. Also, das hat mich alles sehr interessiert und fasziniert. Und trotzdem muss man sagen, wenn die Serie dann in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnimmt und irgendwie die Fäden dann irgendwie so langsam gelöst werden und man weiß, worauf läuft es hinaus, wird es auch eine ganz schöne Räuberpistole. Und dann wird es auch, muss man sagen, auch hier ist das nicht oberste Drehbuchkunst.
Nee, also das, die Thriller- und Krimi-Elemente, die nehmen ein bisschen Überhand zum Schluss hin. Und, das
und auch ist, die Klischees, die Genre-Klischees.
Ja, das so. Und dann, also ich weiß, ich wiederhole mich, ich nenne die Firma, sie heißt Eurosync aus Berlin und hat dieses Ding synchronisiert und hat mir einfach den Spaß verdorben. Ihr habt mir einfach den Spaß verdorben da in Berlin. Es ist nicht zu ertragen. Es gibt eine Figur namens Anna,
das ist die Hauptfigur.
Das ist die Hauptfigur, genau.
Die Astronautin.
Klingt, ich habe mir ein paar Trailer angeschaut, um es mitzukriegen, wie die klingen. Die hat eine ganz kernige, sehr, sehr selbstbewusste Stimme. Die klingt wie 8 Jahre alt in der Übersetzung. Ich check es nicht, warum ihr das macht.
Die ist so Anfang 40, ne? Das ist eine Französin aus Bordeaux.
Ja, ich check es nicht, warum ihr eure Arbeit nicht macht. So, das ist wirklich, das ist eine Katastrophe. Und das, alle Männer klingen wie im Western-Ganoven und alle Frauen klingen wie kleine Mädchen. Und es ist, die Kasachen sprechen in der deutschen Version alle Hochdeutsch. Wenn du dir Trailer oder die Original anhörst, dann reden die natürlich Kasachisch und werden synchronisiert, also beziehungsweise untertitelt.
Gibt es nicht denn, synchronisiert. Ich habe die Serie geschaut, da war sie nur im Journalistenvorführraum, mittlerweile ist sie ja in der ZDF-Mediathek. Hast du mal geguckt, ob es Audio-Optionen
gibt? Nee, leider nicht. Es gibt nur die Deutsche, also in der Version, die ich jetzt angeklickt habe, gab es nur die Deutsche. Das kann sich natürlich täglich ändern, so bei im ZDF. Aber es ist tatsächlich so, es sprechen alle dieselbe Sprache da. Ja. Und in der Originalversion ist Englisch natürlich die Leitsprache, aber Englisch ist auch eine Leitsprache, so das reden wissenschaftliche Menschen untereinander. Und ansonsten wird auch mal Französisch geredet, es wird auch mal Kasachisch geredet und sowas, hier alle Deutsch. Das ist nicht zu ertragen. Mhm. Fickt euch, Eurosync.
Ja gut, das ist ein Problem, was wir schon länger kennen. Ich habe aber erstmals, um nochmal einen kleinen Themenschwenk zu machen, verstanden oder ich glaube zu verstehen, warum wir jetzt 3 Serien über die ISS gesehen haben.
Ja.
Weil die ISS, ich habe mir wirklich, das kannst du bei Wikipedia, gibt es ganz interessante Artikel oder auch andere Seiten, die die ganze Geschichte von der ISS irgendwie erzählen. Die wurde ja, also es ist ja eine ganz alte Vision der Raumfahrt und auch der Staatengemeinschaft oder der Menschheit, diese internationale Raumstation zu errichten. Und 1998 wurde übrigens das von Russland gebaute Fracht- und Antriebsmodul Sarja in die Erdumlaufbahn geschossen. Das war das erste Teil von dieser ISS, die mittlerweile ja mit über 100 Meter lang, also über ein Fußballfeldlänge, das größte von Menschen gemachte Objekt im All ist. Und diese ISS, die sollte ja eigentlich 2020 ihren wohlverdienten Ruhestand, also sie sollte eigentlich tatsächlich demontiert werden. Also das Ende der ISS wird praktisch, steht seit Jahren an und wird immer weiter verschoben, weil man einem nicht weiß, wie man diese ganzen Sachen, die man da macht, irgendwie anderswo macht. Es fehlt wahrscheinlich Geld und auch Einigkeit in dieser Staatengemeinschaft, ein Nachfolgeobjekt, eine Nachfolgestation zu bauen. Und deswegen wird hier über dieses ISS-Ding werden ja 2 Sachen verhandelt. Einmal diese Trauer darüber, dass dieses Objekt jetzt bald seinen Betrieb aufgibt, also hier in der Serie Infinity ist es sozusagen die letzte Mission. Und dann natürlich, dass es in der heutigen Staatengemeinschaft, wie es jetzt gerade aussieht auf der Welt, wahrscheinlich sehr schwer sein wird, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und wieder so eine modernere Nachfolgestation zu bauen. Und das ist natürlich auch eine Trauer über den gegenwärtigen Zustand der Welt, die sich hier in diesen fiktionalen Geschichten, in diesen 3 Serien, zwar nur sehr subtil oder vielleicht auch gar nicht, aber vielleicht in dem Grund, warum sich Drehbuchautoren oder Serienschöpfer damit beschäftigen, halt abbildet.
Wobei ich glaube, das ist eher, es ist eher eine Hyperebene als eine Metaebene. Also es ist ja so, ich glaube, das wird nicht transportiert, weder in Constellation noch das Signal noch in dieser Serie.
Am meisten noch hier, weil die halt zu einer fiktiven letzten Aktion zur Demontage.
Das kann sein, aufbrechen. Ja, genau. Und das ist natürlich tragisch. Das ist eigentlich, glaube ich, für den Umwelt- und Klimaschutz ist es ganz gut, dass sie nicht mehr so Riesendinger irgendwie in den Weltraum schießen.
Kommt drauf an, was sie im Weltraum bei ihren Experimenten
kommt
in Sachen an, Klimaschutz rausfinden.
Ja, aber so grundsätzlich so ist es natürlich tatsächlich so ein pannationales, europäisches, internationales Projekt. Es ist eine vertrauens- und friedensbildende Maßnahme. Und wenn man das daraus lesen will aus Infinity, ist das natürlich ein interessanter Randaspekt. So, aber ich lese daraus eher den Thriller-Stoff.
Ich habe mir übrigens nochmal angeguckt, das musste ich einfach hier noch erwähnen, was, oh Gott, jetzt kommen wieder drei schwere Namen, Buch, Stéphane Panettiere, Julien van Leerenberghe, das ist wahrscheinlich der Belgier, und der auch Regie geführt hat, Thierry Poirot, schreibt sich aber anders als Hercule Poirot. Mhm. Und dieser Thierry Poirot, und hier erfahren wir vielleicht auch, finden wir den Grund, warum es ein bisschen räuberpistolig ist, hat ziemlich viel Trash gemacht. Unter anderem eine wunderbare Serie über Zombies im Fußball, in der Fußballfeldszene. Der heißt Goal of the Dead. 11 Zombies müsst ihr sein. Das kommt vom gleichen Regisseur wie Infinity.
Na dann.
Das ist ein deutscher Synchrontitel, aber ich fand den einfach so toll. Den hat er aber auch schon 2014, kriegt ihr vielleicht. Früher hätte ich gesagt, schaut mal in der hintersten Ecke eurer Videothek.
Ja.
Aber vielleicht kann man sich diesen Zombie-Fußballfilm Goal of the Dead irgendwie anders besorgen, wenn man
einen. Wer streamt es? Einfach nachgucken, so da werden sie es euch sagen. Wird wahrscheinlich was kosten.
Ja, vielleicht abschließend The Fortress Infinity, zwei europäische Sci-Fi Near-Future-Produktionen, haben beide ihre Stärken und Schwächen. Ne?
Oder? Infinity ist schöner anzusehen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Es ist schön anzusehen, diese Serie, und das ist auch, was du sagst, so diese Welt in Kasachstan. Das ist schon sehr so, das erinnert so ein bisschen an so Problemfilme, so die Geschichte von Meinen Kamel oder sowas. Wo man sich in Landschaften.
Filme wie Das weinende Kamel. Das kennen aber auch nur noch die Älteren. Wann hat das Kamel geweint? Vor 20, 25 Jahren?
Oder? Ja, das ist schon länger her. Für Teile einer Trilogie, ich will die jetzt auch nicht angeben. Ich habe es, glaube ich, gar nicht gesehen. Aber es war so.
Das lief lange hier im Abaton-Kino, glaube ich.
Ja, sogar. Damals noch. Das sind einfach Filme, die kommen stark über die Oberfläche, ohne oberflächlich zu sein. Und das ist ja etwas, was schon mal ein Qualitätsmerkmal ist.
Ja. Ja, liebe Leute, das war's mit unserer heutigen Folge. Ich sehe gerade, so richtig kurz waren wir nicht, aber wir werden in Zukunft ja alle 14 Tage für euch da sein und wir werden dann immer so 3, 4, 5 Themen für euch aufbereiten. Wir würden uns sehr über Feedback freuen zu jeder Art von Thema. Das könnt ihr entweder bei Facebook hinterlassen. Wir haben einen Instagram-Kanal, bei dem jetzt ein bisschen wir Gas geben. Da könnt ihr auch kommentieren. Ihr könnt uns ganz klassisch eine Mail schreiben über fernsehpodcast@web.de. Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Fehler, Lob. Und was am allerschönsten für uns wäre, wäre, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify, Apple oder sonst wo, wo ihr uns hört, wo ihr diesen Podcast hört, hinterlasst. Einfach mal ein paar Zeilen schreiben, weil das füttert den Algorithmus, der dazu führt, dass man uns leichter findet in diesem großen, großen Podcast-Dschungel. Gut, ja, die nächste Folge, wir hören uns wieder am 3. Mai. Dann sind wir wieder für euch da und mal schauen, was wir dann für euch haben.
Quasi übermorgen, bis dahin.
Genau, macht's gut, bleibt gesund.
Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.